Kapitel 1. So also sah eine leibhaftige Hexe aus. Festgekettet kauerte Anna Schweizerin mit gebrochenen Beinen auf dem Henkerskarren, kahlgeschoren, den flackernden Blick zum Himmel gerichtet, mit einem losen Kittel über dem nackten Leib. Deutlich konnte die Menge die Brandmale auf ihren Armen und Schultern erkennen, zu denen jetzt neue Wunden hinzukamen. Alle 20 Schritte stieß der Henkersknecht ihr eine glühende Zange ins Fleisch. Für die Zuschauer des Spektakels war die öffentliche Bestrafung von Mördern, Dieben und Betrügern so selbstverständlich wie der Wechsel von guten und schlechten Ernten, von fetten und mageren Jahren. Ob Auspeitschen oder Brandmarken, Abschneiden der Zunge oder der Gliedmaßen, Aufhängen, Rädern, Ertränken oder der mildtätige Hieb mit dem Richtschwert. Niemandem wäre in den Sinn gekommen, dass an der Wiederherstellung des Rechts mittels körperlicher Züchtigung etwas Unrecht sein mochte. Davon abgesehen war jeder Schauprozess eine willkommene Unterbrechung des Alltagstrotz und der täglichen Mühsal. Doch als am 20. März des Jahres 1546 das Hohe Gericht verkündet hatte, die Besenmacherin Anna Schweizerin sei wegen Hexerei bei lebendigem Leib zu verbrennen, ging ein ungläubiges Raunen durch die Bevölkerung von Freiburg. Dabei war es nicht die schreckliche Todesart, die die Gemüter erregte, sondern die Tatsache, dass mitten unter ihnen eine Hexe gelebt haben sollte, unbemerkt und unerkannt. Zwar hatte man von Ketzer und Hexenverbrennungen gehört, aber das waren Nachrichten von weit her gewesen, aus anderen Teilen des Reiches, aus Frankreich, Oberitalien oder aus der welschen Schweiz. Auch der inquisitorische Eifer der beiden Dominikanermönche Jakob Sprenger und Heinrich Kramer war niemals bis Freiburg gelangt. Zauberei und Wahrsagerei, schwarze und weiße Magie, das waren Dinge, mit denen fast jeder einmal in Berührung gekommen war. Doch Hexerei und Teufelspakt? Auf einmal wussten sich die Freiburger unglaubliche Dinge zu erzählen über diese Besenbinderin aus der Wolfshöhle, jenem düsteren Viertel unterhalb des Burgbergs, das man nach Einbruch der Dämmerung nur ungern durchquerte. Nun strömten die Menschen gaffend mit offenen Mäulern zusammen, um die Verurteilte auf ihrem letzten Weg vom Kerker zum Richtplatz auf dem Schutzrhein zu begleiten. Gespannt warteten die Leute das Aufstöhnen der Gemarterten ab, um dann in lautes Gröhlen auszubrechen. Kaum einer der Zuschauer verspürte Mitleid. Schließlich war diese Frau in einem ordentlichen Prozess überführt und verurteilt worden. Auf Geheiß ihres teuflischen Buhlen hatte sie auf der Gemarkung Kirchzarten in einem riesigen Kessel Hagel gesiedet und damit die frische Saat vernichtet, etliche Stück Vieh gelähmt und sich nächtens auf dem Kandel zum Sabbat eingefunden. Hinzu kam, dass sie eine Fremde war, eine Reingeschmeckte aus Basel. Hatte man sie dort nicht letztes Jahr wegen Zauberei aus der Stadt gejagt? Die Hebamme schloss das Fenster und das Geschrei des Pöbels wurde leiser. Im Hause des Marienmalers Hieronymus Stadelmann interessierte sich ohnehin niemand für dieses unerhörte Ereignis. Stadelmanns junge Frau Anna lag in den Wehen, seit 20 Stunden schon, und verlor zusehends an Kraft. Das offene, pechschwarze Haar klebte um ihr kalkweißes Gesicht und die feinen, wie von Künstlerhand modellierten Züge waren von Schmerz verzerrt. Es war ihre erste Geburt. Verzweifelt ging Hieronymus neben dem Bett auf und ab, bis ihn seine Schwester Marthe hinausschickte. »Du machst uns alle verrückt mit deiner Lauferei. Geh runter in deine Werkstatt und versuche zu arbeiten oder zu schlafen. Wir holen dich schon rechtzeitig.« Die Hebamme warf ihr einen dankbaren Blick zu, als Stadelmann widerstrebend die kleine Kammer verließ und massierte weiter mit der rechten Hand Annas riesigen gewölbten Bauch, während die linke vorsichtig zwischen den Schenkeln tastete. »Der Kopf kommt. Ihr habt es gleich geschafft, Stadelmännin. Nehmt alle Kraft zusammen und presst.«